habe ein Problem. Mein Balkon, der eigentlich eine Loggia ist, denn wir sind bessere Leute, soll was anderes anziehen als Tauben und Krähen. Eigentlich habe ich zwei Probleme. Ich weiß nämlich außerdem nicht, wie ich das hinbekommen könnte, da was anderes zu sehen als Tauben und Krähen. Ich habe aber auch eine Lösung. Eventuell habe ich eine Lösung und diese Lösung heißt Jasmin Schreiber. Jasmin ist Biologin und Autorin und heißt... Ach shit. Jasmin ist Biologin und Autorin und schreibt unter anderem den Newsletter Schreibers Naturarium, in dem es zuletzt auch um genau mein Thema gegangen zu sein scheint, nämlich Nistkästen. Hallo Jasmin.
Hallo.
Sind es tatsächlich Nistkästen, was ich suche?
Ja, Nisthilfen würde ich sagen.
Nisthilfe.
Muss aber direkt einhaken.
Oh Gott.
Weil der Nistkastenartikel kam auf meinem neuen Newsletter, Schreibers Hortarium.
Verdammt!
Macht aber nichts. Das sind beides sehr gute Newsletter.
Das stimmt,
also
ja.
Gerne, das möchte ich betonen. Aber ja, du brauchst für deinen Balkon einen Nistkasten, / eine Nisthilfe. Je nachdem, was du anlocken willst. Je nachdem, wie weit du oben wohnst. Wenn du zum Beispiel eine Loggia auf einem Kirchturm hast, könnte ich dir auch Tipps geben, wie du Eulen anziehst.
Es gibt weißt Loggien.
Ich weiß ja nicht, wie du wohnst.
Ich wohne auf einem Kirchturm und habe dort eine Loggia. Nee,
schön.
Ich wohne dritter Stock Altbau, so 100 Jahre altes Haus, dritter Stock Altbau. Und die Loggia, also der zurückgesetzte Balkon, ja, der geht Richtung Norden. Das ist ja eigentlich alles, was ich habe. Also dritter, was ist denn das? Wie hoch ist denn das hier? 20 Meter oder so? Nee, 15? Nee.
Ja.
Ach, ich kenne.
Groß ist der? Also es geht jetzt hier nicht um Einkommensbracket,
genau.
Ne?
Genau. Mein Balkon ist viel größer als dein Balkon. Wie groß ist denn der? Was ist denn das? Das sind so 1,20 mal 3, 1,20 mal 2,50 so ungefähr. Also vergleichsweise. Man kann schön zu zweit da sitzen, aber zu mehreren auch nicht.
Okay. Also erstmal muss ich sagen, Tauben und Krähen sind geil, ja. Also just this. Tauben sind wirklich krass. Wusstest du, dass Tauben so eine gute Mustererkennung haben, dass man die eingesetzt hat, um Schiffsbrüchige aus dem Meer zu entdecken, was mit den Radarsystemen alles, was die nicht geschafft haben mit Kameras?
Das ist cool. Wobei ich Tauben ein bisschen verdächtig finde, seit ich gelesen habe, dass sie praktisch rundum gucken können.
Ja.
Denke ich dann immer so, wenn die Taube auch nicht in meine Richtung, der Schnabel nicht in meine Richtung zeigt, denke ich immer, die heckt doch was aus. Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da paranoid geworden über diesen Artikel. Tauben finde ich okay. Ich habe hier auch das Glück, dass ich nur sehr wenige Tauben habe. Ich habe manchmal den Eindruck, als wäre das tatsächlich nur ein Ringeltaubenpärchen, die hier rumfliegen.
Mhm.
Was ich halt ordentlich habe, sind Krähen. Und deren Gezwitscher finde ich manchmal ein bisschen unangenehm.
Gezwitscher ist auch ein Euphemismus, ne? das sanfte Gezwitscher einer Krähe.
Genau.
Ja, also da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil ich finde Krähen ziemlich cool. Ich wäre total gern mit einer Krähe befreundet. Ich sehe das manchmal so im Internet, dass Leute mit Krähen befreundet sind. Und die bringen denen dann auch immer so Sachen. Und ich würde die einfach zu Dieben erziehen. Das wäre so geil.
Da hätte ich halt auch Bock. Kannst du mir erklären, wie das geht? Weil die Krähen, die sitzen manchmal einfach hier auf meinem Balkon, auf wie heißt das? Sims, glaube ich.
Mhm.
Und gucken. Und ich denke dann immer, oh cool. Also weil sie sind cool, die Geräusche sind halt nicht so cool.
Ja,
wie erzieht man sich eine Krähe?
Ich glaube, also ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, weil Krähen sehr gut darin sind, Menschen zu erkennen, zu unterscheiden auch und so.
Mhm.
Du kannst dich einfach einschleimen bei denen. Also es geht ganz klar über Bestechung. Also
Nüsschen.
Stell einfach vor, du bist Lobbyist und das ist die CDU. Und dann kommst du halt immer vorbei, machst Geschenke und so Sachen. Ja, und dann irgendwann draußen, wenn dich die Krähe dann draußen sieht, weil die können halt gut Menschen erkennen, dann denken die, ah, das ist doch mein Kumpel da. Und dann folgen die dir manchmal auch. Wenn du da dann auch immer ein bisschen Schmecki und sowas denen gibst, dann wirst du sie nicht mehr los. Das kann aber auch nach hinten backfeiern. Also Krähen sind ja auch sehr sozial. Die haben, da kommt ja nicht nur eine Krähe, kommen gleich alle, die Freunde noch und so.
Ach so,
und Freunde von Freunden. Und es kann sein, dass das so ein bisschen dann so Hitchcock die Vögelmäßig ist bei deinem Balkon, dass du dann nicht mehr raus kannst oder so, weil dann da schon 50 Krähen sitzen und warten. Also
nein, echt,
man muss da, also, glaube ich, auch
Moment, ist das, übertreibst du jetzt oder kann das wirklich passieren, dass ein ernstzunehmender Krähenschwarm dann anrückt?
Ja, es kann schon, also wenn du schon so 2-3 Krähen nervig findest, stell dir mal vor, da sitzen 15.
Krass.
Es ist halt dann schon, es kann schon laut sein. Ich habe zum Beispiel, ich gehe morgens gerne so spazieren und gucke Vögel und so. Und da sind auch immer so Krähenschwärme und die warnen ja auch andere Vögel und so, wenn da jemand kommt, irgendwie verdächtig ist oder so. Und einmal wurde ich so richtig über mehrere Häuserzeilen von denen verfolgt und angeschrien. Es waren so irgendwie 10, 15 Stück. Und die sind immer dann von Dach zu Dach und haben halt laut gerufen. Die fanden mich irgendwie komisch, vielleicht wegen einem großen Kameraobjektiv oder so. Irgendwas fanden die nicht so cool. Und die sind mir einfach gefolgt. Und es war schon sehr, sehr laut. Und da dachte ich mir so, ach Gott, zum Glück ist nicht wie bei Hitchcock, dass die dann so angreifen oder so. Die schreien halt einfach nur rum, aber ja.
Das würde aber im Umkehrschluss dann auch heißen, wenn du mal eine Krähe trittst, kann es dir passieren, dass die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinter dir... Das ist ja schrecklich.
Die sind, also, die können dann auch nachtragend werden.
Also die haben ein Erbsengehirn, also, aber für nachtragend reicht's.
Die sind tatsächlich super schlau. Also die Größe des Gehirns sagt noch gar nicht mal so viel aus. Also die sind schon ziemlich klug. Die können sehr viele Sachen lernen, die lernen sehr schnell. Sie können sehr viele Sachen imitieren. Sie verstehen auch Sachen ziemlich schnell. Also sie können so Schlussfolgern und so. Mhm. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Deswegen, also ich verstehe auch, zum Beispiel ich habe irgendwie so einen leichten Grusel. Also ich finde die gar nicht süß, vor Menschenaffen. Und ich finde sie nicht süß, weil sie für mich tatsächlich schon so menschlich sind. Ich finde auch Menschen nicht süß. Also ich denke,
Uncanny
dann, oh,
Valley.
Guck mal den. Ja, genau. Und die gucken einen immer so an und da denke ich immer so, oh, du weißt, du denkst gerade über mich nach. Ich weiß das ganz genau. So. Und das finde ich manchmal ein bisschen spooky vom Gefühl. Deswegen finde ich es auch wild, dass man Menschenaffen wie Tiere behandelt, weil die sind schon irgendwie was anderes Kaliber.
Ja, aber die sitzen glücklicherweise nicht auf meinem Balkon, sonst käme ich mir irgendwie ein bisschen komisch vor, glaube ich. Was ist denn, du sagtest, es wäre schlau, wenn man unterwegs ist, auch immer ein bisschen schmecki für die Krähen dabei. Was füttert man? Also wie besticht man Krähen? Und eher Nüsschen?
Nüsse sind immer gut.
Nüsse.
Ja, Nüsse sind super.
Egal welche?
Ja, also ich, was immer cool kommt, sind Erdnüsse, also natürlich nicht gesalzen oder sowas, ne? Mhm. Also viele Vögel mögen das sowieso. Also ich meine, Krähen sind auch Aasfresser, aber ich glaube nicht, dass so tote Mäuse, immer so ein Bund tote Mäuse dabei.
Och. Och.
Da denkst du wieder so, oh nein, da kommt wieder Holgi und der hat wieder die toten Mäuse um den Hals.
Aber immerhin wüsste man dann, was man mit den Sachen macht, die die Katze bringt.
Das ja, kann man so abzeichnen. Nee,
einfach eine Tüte Erdnüsse in die Tasche stecken und wenn eine Krähe kommt, mal eine Erdnuss hinhalten. Aber die kommt ja nicht, ne? Also ich muss sie schon irgendwie hinlegen und mich selbst entfernen wahrscheinlich.
Ja, nee. Also die sind schon echt, also die essen ganz viel, die essen auch Obst oder so, finden die auch gut. Walnüsse und so Zeug, also wie gesagt, Nüsse kommen immer bei allen Vögeln total gut, weil die natürlich sehr fetthaltig sind und auch Proteine haben. Das ist natürlich sehr gut für die, vor allem im Winter. Ja, also da kann man immer mal was geben.
Jetzt hast du mir die Krähen schmackhaft gemacht, die sowieso schon hier ankommen. Ja. Aber ich will ja eigentlich kleine Singvögelchen haben. Also ich habe hinterm Haus tatsächlich habe ich eine Nachtigall.
Oh.
Also das ist wirklich, ich sitze irgendwann so ab ungefähr Mitte April sitze ich jeden Abend eine Stunde bei offenem Fenster im Schlafzimmer und warte darauf, dass die Nachtigall kommt und anfängt zu singen. Mhm. Da habe ich auch noch andere Vögel, also die üblichen Spatzen und was ist da noch? Weiß ich jetzt auch nicht, was da noch so rumfliegt. Wie kriege ich die denn vors Haus?
Also ich weiß jetzt nicht, wie sieht denn deine Straße aus? Also sind da auch so Bäume und Grün?
Ja,
oder?
Also ich wohne am Rande, also ich wohne praktisch in der Lärmschutzwand, wenn man so, tatsächlich, das ist so, kannst du mal googeln, das Fliegerviertel in Tempelhof in Berlin. Mhm. Ich wohne in der Lärmschutzwand einer Einfamilienhaussiedlung mit Gärten und also eine Gartenstadt ist im Grunde mir gegenüber. Also Bäume ohne Ende,
Gärten
ohne Ende.
Ja, das ist ja
schon mal gut. Ja, eben.
Aber genau, das ist schon mal gut. Und was natürlich der erste Schritt sein sollte, ist immer erstmal anlocken. Das heißt, Essen anbieten. Jetzt ist es natürlich so, wenn dein Balkon schon komplett geclaimed ist von Krähen und Tauben, muss man gucken, ob Singvögel sich da überhaupt wohlfühlen. Weil Krähen sind ja auch zum Beispiel, die rauben ja auch Jungvögel und solche Sachen. Ne? Also weiß nicht, wenn ich so als Meise unterwegs bin, guck nach einer Wohnung und da ist halt komplett belagert von Krähen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die bei dir sind. Wenn die einmal am Tag vorbeigucken, ist nicht so schlimm, aber.
So schlimm ist, also es ist nicht komplett belagert. Also was ich eben habe, ist bei uns auf dem Dach und den Schornstein drumherum sitzen da immer mal eine Krähe oder mal eine Taube und gelegentlich fliegen die halt rum und landen auch mal bei mir auf dem Balkon und fliegen dann wieder weg.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass die fröhliche Urstände feiern.
Okay, weiß ich ja nicht.
Nein.
Dass ihr einfach schon seit Wochen das Haus nicht mehr verlassen habt, weil ihr nicht könnt. Aber
nee, so schlimm ist das nicht. Also es ist auch die Tauben, das war jetzt zuletzt, aber die haben irgendwie, sind auf einmal wieder weg gewesen. Auf einmal haben die Tauben sich bevorzugt auf meinem Balkon aufgehalten, also saßen so rum und haben geguckt, wo ich dann auch gedacht habe, nee, ich glaube, das möchte ich nicht.
Ja, das würde ich auch nicht empfehlen. Ich hatte mal
so ein
Taubennest am Balkon.
Genau, und habe dann immer so ein bisschen Heckmeck gemacht. Also immer Tür auf, Tür zu, Scheibe gewunken und sowas. Und jetzt sind sie aber auch wieder weg.
Ja, okay. Also du sagst, du bist halt Nordausrichtung. Das ist ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil Gerade im Frühjahr, also ich habe schon gehört, in Mittel- und Süddeutschland, da brüten die Meisen jetzt schon. Man hängt Nistkästen meistens so ein bisschen so Südostausrichtung aus, damit sich halt morgens der Nistkasten schnell erwärmt und die Kleinen nicht so frieren. Aber auch so nicht nach Süden oder so, damit sie natürlich nicht gekocht werden. Ja. Mhm. Deswegen sagt man so Ost-Süd, Südost, das ist eine ganz gute Ausrichtung. Norden ist natürlich jetzt so früh im Jahr sehr kalt. Mhm. Also da kommt ja die Sonne nicht, die wärmen sich nicht auf. Da gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Also gerade wenn man überlegt, was für eine Nisthilfe man sich aussucht, dann würde ich halt eine aus Holzbeton, so heißt das, wählen. Das ist so Beton angemischt mit Holz. Das ist so ein spezielles Material. Das ist dann noch schon recht fest und auch ein bisschen schwer, aber jetzt nicht total schwer. Und das kann relativ gut isolieren. Also das kann Wärme gut speichern und hält auch Hitze draußen und sowas und hält auch Kälte einigermaßen gut draußen. Und dann ist natürlich, also da ist echt einfach try and error. Nur die Sache ist, du musst halt gucken, wenn du die Nisthilfe an die Hauswand halt aufhängst. Also es muss da irgendwie an die Hauswand angebracht sein. Weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch geht, aber sonst kann man auch ein bisschen tricksen. Also irgendwelche eine Pergola da hinstellen, irgendwas oder so ein Rankding und daran das Teil festmachen. Also kann man.
Wieso kann ich das nicht einfach? Ich habe so eine Regalkonstruktion zum Beispiel an einer
oder
Wand.
Oder so.
Dieser Loggia, und da würde ich das halt draufstellen, hatte ich gedacht.
Ja, und es muss halt so weit wie möglich weg von der Tür sein, weil das natürlich stört. Ja, also wenn man da rein rausgeht und so. Das ist natürlich das ist schwierig. Und wie gesagt, es muss recht fest sein. Also nur drauf stellen würde ich nicht. Ich würde schon irgendwie richtig fixieren, weil die zappeln drin dann auch rum, vor allem wenn die größer werden und anfangen zu flattern, ne, dann wackelt das schon auch gern mal. Und dann ist echt einfach nur hoffen. Natürlich ist gut, wenn du da Futter anbietest. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Bei vielen Miethäusern ist das ja verboten.
Das ist mir egal. Die Wohnung gehört mir. Da pfeife ich drauf.
Genau. Ja gut, dann ist egal. So, dann machst du da halt schön immer eine Futterstation und Wasser, auch ganz wichtig. Ich benutze da ganz platt so einen Untersetzer für so draußen Pflanzen. Da habe ich immer schön, kann man jeden Tag wechseln, habe ich da Badestelle und so. Und so ein bisschen halt den irgendwie so ein bisschen Privatsphäre erzeugen. Also zum Beispiel, dass wenn ihr draußen sitzt, vielleicht ist da irgendein Trenner, eine große Pflanze oder irgendwas, das euch ein bisschen trennt von denen, dass die auch so ein Gefühl von Sicherheit halt haben. Und also viele Stadtvögel sind auch relativ mutig. Ich hatte einmal, als ich in Hamburg in einer anderen Wohnung gewohnt hatte, die Situation, da hatte ich einen sehr großen Balkon, der war sehr lang gestreckt, irgendwie so, der war relativ schmal, also irgendwas 2 Meter oder 1,80 oder so, aber 10 Meter lang. Und da war das so, dass ich an einem Punkt 3 Nester drauf hatte. Das war schon echt, Also hatte ich direkt am Eingang ein Amselnest, die hat sich in meinem Salat einfach ein Bennnest gebaut. Also es war total ungeplant. Und in einem Meisennest hatte ich parallel, den hatte ich ganz weit weg von der Tür aufgehängt, so weit wie möglich weit weg. Und dann hat noch eine andere Amsel wild gebaut. Und das war dann echt schwierig, weil die sich auch gegenseitig die ganze Zeit auf Schnauze gehauen wollten. Dann war irgendwann plötzlich der Amselpartner, der Vater weg, war noch die Mutter da. Dann musste ich die Mutter mitfüttern, weil sie jetzt keinen Partner mehr hatte, der sie füttert, während sie brütet und so. Das war absoluter Stress. Also, aber man sieht schon, die haben sich auch gewöhnt an mich. Ja, ich musste dann, der Hund hat dann halt Balkonverbot gehabt irgendwie ein paar Wochen, und an mich haben sie sich aber gewöhnt. Ich habe mich sehr langsam bewegt, ich habe da nicht hingestarrt, ich habe immer so getan, als sehe ich es nicht, und mich langsam hingesetzt und sie komplett ignoriert, und am Anfang waren sie ein bisschen ängstlich, aber dann war es denen scheißegal, also da konnte ich dann auch Gartenarbeit machen, während die gebrütet haben, das hat die nicht gejuckt. Also du kannst die, wenn du dann erfolgreich jemanden angelockt hast, dann kannst du dich schon auf deinem Balkon auch wieder bewegen und so. Ist halt nur gerade am Anfang natürlich schwierig, ne? Und natürlich besteht die Gefahr, dass man die so erschreckt, dass die ihre Brut aufgeben. Das wäre natürlich tragisch.
Ja. Ist dieses am Anfang, gilt das genau einmal oder ist es jedes Jahr ein neuer Anfang? Also muss ich jedes Jahr neu anlocken? Oder kann ich davon ausgehen, wenn ich jetzt einmal Meisen hatte, dann kommen die nächstes Jahr wieder?
Also es kann schon sein, dass die wiederkommen, ne? Oder deren Nachwuchs, also dass die Kinder da sagen, hier, da gab es auch eine gute Stelle, da wo wir aufgewachsen sind, kommt immer drauf an. Aber ich würde schon sagen, am Anfang dann immer vorsichtig. Ich glaube, wenn du sagst, du bist Nordseite, muss man gucken. Ich glaube, ich würde den Nistkasten jetzt noch nicht anbieten, sondern echt erst im April. Das ist zwar relativ spät, aber das ist ziemlich gut für Vögel, die halt keinen Platz gefunden haben, die noch brüten wollen oder keinen Partner vorher gefunden haben.
Ah, cool,
haben.
Bei mir wohnen dann die Underdogs.
Die Underdogs, cool. Irgendwie, die so ein bisschen schichten, die Mauerblümchen. Ja. Und dann oft machen Meisen ja auch eine zweite Brut, das ist dann so im Juli, oder andere Singvögel, und dann wärst du halt auch bereit. Also dann ist das von der Temperatur her auch in Ordnung.
wenn ich jetzt so einen Nistkasten, eine Nisthilfe mir besorgen will, und wie mache ich das? Also gibt's spezielle Meisennistkästen oder spezielle Amseln-Nistkästen oder irgendwie so?
Also wenn du so kleine Kollegen haben willst, wie Meisen oder auch kleine Sperlinge, wenn du mal ein Spatzenpaar hast oder so, das sind alles Höhlenbrüter, heißt das. Und das sind diese Nistkästen, die man als klassisch als Meisenkasten bezeichnet. Ne? Die sind so ein bisschen klein, da ist in der Mitte einfach ein kleines Loch und gut ist es. Ja. Das ist dann super, wenn du weißt, in meiner Gegend gibt es Meisen zum Beispiel. Dann würde ich so einen aufhängen und halt drauf achten. Also wie gesagt, ich kann echt dieses Holzbeton sehr empfehlen. Das benutze ich selber auch, weil man es auch sehr gut reinigen kann. Und was immer wichtig ist, ist, also wenn man sich für Holz entscheidet, dass dieses Einflugloch, ne, dass das mit so einer Metallplatte verstärkt ist, weil zum Beispiel Spechte da gern dran rumhacken, aber auch Krähen oder so, wenn die irgendwie Bock haben, die Jungtiere sich zu holen oder
ich
so.
Ich wollte auch gerade noch sagen, wenn ich da Futter hin tue, was hindert denn die Krähe daran, sich das einfach zu holen?
Das ist das Problem, was ich vorhin meinte. Das ist dieses Try and Error. Es kann sein, dass du auf einmal 500 Krähen da hast. Du kannst aber auch gucken, ob du das Futter irgendwie in einer Art und Weise anbietest, die zu klein und eng für eine Krähe ist. Allerdings sind die halt extrem intelligent und die können auch so Rätsel lösen und Zeug knacken. Also wenn du wirklich Bock hast irgendwie mit Vögeln und das wird nichts mit den Singvögeln, kannst du den Krähen auch so Rätsel und sowas hinstellen. Da gibt es gute YouTube-Videos, also irgendwelche Sachen, die müssen erst diese Schlasche öffnen, dann müssen sie das und das machen. Da kann man sich wunderbar mit beschäftigen, wenn man dazugucken will. Das ist ziemlich cool.
Also das finde ich ja jetzt auch nochmal äußerst cool, ehrlich gesagt. Ich brauche mehrere Balkone.
Also wenn es dann nicht was wird, dann kannst du da, weiß ich nicht, Takeshis Castle für die Krähen nachbauen.
Woher weiß ich denn eigentlich, was ich hier anlocken wollen würde? Erstmal einen Spaziergang machen und gucken, was hier sowieso so kreucht und fleucht und hoffen, dass ich davon schon was abgreifen kann? Oder wie?
Ja, also tatsächlich wirklich so einfach. Wenn du weißt, es gibt Amseln oder du weißt, es gibt Meisen oder Spatzen oder so. Spatzen sind zum Beispiel Koloniebrüter. Die sind ja auch wirklich sehr mutig und menschenerfahren, sag ich mal. Und da gibt's auch so richtige Koloniekästen, wo einfach so, das ist einfach ein Wohnblock. Also es sind einfach drei Wohnungen direkt nebeneinander, weil die fühlen sich sicherer, wenn sie so in einer Gruppe brüten. Das ist auch ganz gut mit den Krähen. Deswegen fühlen die sich auch sicher, weil die dann natürlich alle gemeinsam, wenn da so eine Krähe kommt oder ein Specht oder irgendwas, ein Eichhörnchen, dass die dann halt gemeinsam vertreiben können. Also die fühlen sich dann halt auch sicherer. Aber Spatzen sind natürlich auch laut. Also wenn du dann drei Wohnungen hast plus Kinder, ist natürlich ganz schönes Gepiepse. Aber ist ja eigentlich auch ganz schönes Gepiepse von so kleinen Vögeln. Genau, also das kann man auch überlegen, wenn du merkst, oh, ich habe total viele Spatzen. Aber als erstes, am einfachsten ist wirklich erstmal, ohne einen Nistkasten zu kaufen, Futter, verschiedene Varianten anzubieten, gucken, wer kommt. Ja, wenn du merkst, ach, auf einmal kommen die Spatzen, es kann schon ein paar Wochen dauern, bis sich's rumspricht, ne, was es so gibt. Und dann, wenn du merkst, okay, die Spatzen kennen jetzt meinen Balkon oder die Meisen oder die Amsel kommt immer morgens, dann lohnt sich's, dass man sagt, okay, jetzt hänge ich zum Beispiel eine Amsel-Nisthilfe auf. Die sind so Halbhöhlenbrüter. Das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie eine Lodger, ehrlich gesagt.
Sehr schön.
Also du bist auch ein Halbhöhlenbrüter.
Ja, so fühle ich mich auch, so rieche ich auch.
Genau. So, genau. Und dann kannst du da halt sagen, okay, hängst du dann mal auf und guckst, was passiert.
Aber wenn ich doch jetzt ohne Nisthilfe Futter auslege, dann kommen doch die, die sowieso schon hierher kommen und gelegentlich mal gucken, ob hier was liegt.
Ja, und wenn eine Meise sieht, dass da dauernd 15 Spatzen hinfliegen, dann wollen sie natürlich auch mal gucken, ne?
Also, ja, aber es ist eher, dass der Spatz sieht, dass hier dauernd drei Krähen hinfliegen. Das ist eher so meine Sorge.
Das kann auch sein. Das ist halt die Sache. Also es ist ja auch nur eine Breite von 3 Metern. Ne? Da muss man gucken, entweder sind die, also gerade Spatzen oder Rotkehlchen oder so, die sind ja wirklich hart im Nehmen. Also da, die hauen eine Krähe auch mal zu zweit oder zu dritt auf die Schnauze oder so. Ob man so jemanden anlockt, eine Meise wiederum ist eher schüchterner. Also da, die kämpft natürlich, ich habe auch schon gesehen, wie Meiseneltern gegen eine Krähe gekämpft haben oder sowas, die da zu nahe kamen. Das machen die schon, die verteidigen das schon. Und die Frage ist halt, wie groß ist, sag ich mal, der Nistnotstand, die Wohnungsnot in deiner Gegend? Davon hängt es dann ab.
Wird wahrscheinlich sehr klein sein, weil hier natürlich überall diese Gärten an den Einfamilienhäusern dran sind. Und jeder sich mit Sicherheit ein paar Nistkästen in den Garten gehängt hat, weil was sollte man da sonst hinhängen?
Ja, viele machen es trotzdem nett. Oder machen halt hängen es falsch an, so irgendwie so schön neben die Tür und wundern sich, dass dann seit Jahren niemand einzieht oder so.
Nee, aber ich glaube, der Notstand, also Notstand dürften die Vögel hier nicht haben. Also das ist jetzt nicht das Gefühl, das ich habe, wenn ich hier rumlaufe, gerade im Frühjahr und im Sommer, wenn hier wirklich teilweise eine Geräuschkulisse ist, als würde ich am Wald wohnen. Also das ist schon sehr schön.
Ja, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht gering, dass du jemanden anlocken könntest, weil als in meiner letzten Wohnung in Hamburg, wo ich ja auch diese vielen Nester dann immer hatte, die Wohnung hat direkt in so einen kleinen Park geschaut, ja, und da hätte es auch Möglichkeiten gegeben, trotzdem war immer mega Andrang, ich habe da im Eppendorfer Weg gewohnt, das war unten, wo es auf die Eimsbüttler Chaussee trifft, wo die sich kreuzen, und jetzt, da ist schon schön grün, aber ich will jetzt nicht sagen, dass da besonders wild ist oder so, und trotzdem waren da immer sehr viele Vögel, die haben dann auch Nachwuchs produziert. Der Nachwuchs braucht ja auch wieder Wohnung. Na, also da kann schon sein, dass da trotzdem sich jemand freut, dass du da was anbietest.
Gibt es eigentlich Futtervarianten auf die Vögel speziell ausgerichtet? Also gibt es Meisenfutter, Amselfutter, Rotkehlchenfutter?
Gibt es auf jeden Fall. Ich gehe da immer gerne so ein bisschen allgemeiner. Also es gibt zum Beispiel, das ist jetzt wie so Werbung, also es ist jetzt nicht geplante Werbung, aber im Shop vom NABU, ja, da gibt es halt sehr gute Vogelfuttermischungen, da kann man ein bisschen gucken, auch so, da steht jetzt nicht unbedingt Amselfutter drauf, sondern zum Beispiel Futter für Körnerfresser, Futter für Insektenfresser und so. Es sind ja verschiedene Ernährungsstrategien. Und ich bin gerne relativ allgemein, suche mir ein recht allgemeines Futter aus mit vielleicht ein bisschen Insekten drin, ein bisschen Sonnenblumenkerne. Und was ich sonst auch immer mache, ist einfach Äpfelchen mal aufschneiden für die Vögel, wirklich. Also nehme ich einen Apfel, schneide den auf in ein kleines Stückchen und dann stelle ich es raus. Und da freuen sich die Vögel, vor allem im Winter, dass sie so ein paar Vitamine und sowas kriegen. Das mögen die auch total gern. Also wenn man wirklich auch Geld sparen will, weil so Vogelmischungen sind ja oft auch nicht billig, dann sage ich immer, nehmt einfach Sonnenblumenkerne. Natürlich ungesalzen, ungeröstet und so, einfach nur Sonnenblumenkerne. So ziemlich jeder Vogel kann damit was anfangen. Man kann gucken, ob man die gleich geschält nimmt. Dann haben Vögel mit so einem dünneren, kleineren Schnabel, die jetzt nicht so spezialisiert sind drauf, das zu öffnen, haben da auch gute Chancen, da dran zu kommen. Das geht wirklich immer weg. Also das ist die einfachste Variante, weil es ist ja fettreich, das ist ganz gut. Und dann lege ich dazu immer ein bisschen Obst aus, ein paar Mehlwürmer und da finden sich immer Abnehmer.
Wie kleine Apfelstückchen? Also so, dass der Spatz das wegtragen kann, oder bleibt er dann sitzen und pickt erstmal dran rum und kümmert sich selbst?
Die sitzen oft echt dann einfach drauf. Also man kann wirklich ganz plump Apfelschnitze machen, dann sitzen die da drauf und hauen sich die Stücke raus. Aber man kann auch so Würfelchen machen von irgendwie 1 Zentimeter Größe, dann nehmen die das mit und essen es woanders in Ruhe, wo sie sich so ein bisschen zurückziehen können. Also das geht auch.
Ich gucke gerade nebenbei im NABU-Shop und habe gefunden Erdnussbutter. Mhm. Vogelerdnussbutter, ja. Aber das Problem wird wahrscheinlich aber mit jedem Futter sein, weil die Krähe, die isst sowieso alles.
Ja.
Also wird sie sich einfach bedienen, wenn da was rumliegt, ne?
Ja, also das denke ich schon, dass wenn schon etabliert ist, sage ich mal, bei Krähen und auch die Tauben, dass du da vielleicht eher noch mehr von denen kriegst. Also es ist halt das Problem, wenn die schon geclaimed haben, einfach deinen Balkon, ne? Da jetzt nochmal zu versuchen, also ich würde es versuchen, also ich würde es ganz klar versuchen. Ich hatte auch ein relativ rowdy-mäßiges Taubenpärchen bei mir immer direkt, also mein Balkon war so, dass das wirklich direkt vorm Baum war, also so 1 Meter entfernt waren die Äste. Und da war so ein rowdy Taubenpärchen, das mein Balkon immer verwüstet hat, wenn die gebalzt haben. Das war immer mega nervig. Und die haben trotzdem war noch Platz, weil die verschiedenen Vögel haben ja unterschiedliche Aktivitätsmuster auch. Also zum Beispiel ganz, ganz früh am Morgen, da sind dann so die Meisen und so gerne so zur Dämmerung und die Amsel unterwegs. Und dann sind die Krähen oft noch nicht so aktiv gewesen bei mir und die Tauben noch gar nicht bei mir. Und die waren erst über den Tag hinweg so. Da kann man vielleicht auch gucken, dass sich je nachdem, die passen sich einander ja auch an, die Aktivitätsmuster. Ne? Also wenn die wissen, die Krähen sind um 8 Uhr da, ja, dann kommen die halt um 6. Weißt du?
Ah, okay.
Also da kann man auch beobachten.
Auch ein bisschen spielen damit, was weiß ich, abends Futter auslegen, bevor ich ins Bett gehe, und das morgens nach dem Aufstehen wieder abräumen, bevor die Tauben überhaupt danach gucken könnten.
Ja, du kannst da echt einfach mal gucken. Also lohnt sich auch dann immer mal früh aufzuwachen, zu beobachten, wer wann kommt. Oft denkt man auch so, oh, mein Futter irgendwie, kein anderer Vogel nimmt es, und dann ist man einfach nie zu der Zeit einfach wach und guckt raus, wo dann der andere Vogel kommt. Ich habe zum Beispiel hier auch verschiedene Vögel hier in meinem Dachgarten. Ich habe Bachstelzen ganz viel, also das sind diese schwarz-weißen. Ja, die sind hier wirklich immer oben auf dem Dach.
Du hast einen Dachgarten in Hamburg?
Ja, genau. Es klingt jetzt, es ist einfach, also es ist halt einfach ein Dachgarten. Ich habe jetzt nicht keine Eigentumswohnung, also ich bin einfach nur Mieterin.
Was man halt so hat, so ein Dachgarten halt, ja, klar.
Ja, das ist ganz, das war ganz nervig, weil die Wohnung ist auch sehr groß und wir wollten eine kleine Wohnung. Und wir haben keine gefunden, keiner hat uns eine kleine Wohnung gegeben.
Das Leben ist so hart, ne?
Ja, das ist scheiße, das ist viel zu teuer für uns.
Ja, okay,
das ist, wir suchen die ganze Zeit schon eine andere Wohnung, aber ja.
Ist für so jemanden wie dich nicht irgendwas auf dem Land viel geiler?
Eigentlich schon, ja. Also, aber ich wohne ja auch nur in Hamburg, weil mein Mann hier halt seinen Job hat. Der ist halt Forschungsgruppenleiter in einem UKE. Und ich will jetzt auch nicht, dass der da eine Stunde pendeln muss, weil das geht echt, also finde ich, das geht. Am Anfang denkt man sich noch, ah ja, ist cool, aber mach das mal ein paar Jahre, dann wird dir das Hirn gebraten. Also deswegen. Naja, aber hier habe ich auch viele Vögel und Hausrotschwanz auch immer. Die kommt zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Das ist, ich nenne sie Pieplinde. Das ist ein Weibchen. Und die kommt immer so zwischen 10 und 13 Uhr. Die kommt nicht früh morgens. Und dann erwartet sie auch, dass ich Opfer darbringe, Gaben. Und schreit auch so lange rum, bis ich es tue. Und ja, ansonsten habe ich ein bisschen Spatzen, ein paar Meisen. Ja, aber die sind alles, ich habe keinen Nistkasten hier im Dachgarten wegen der Hunde. Ja, also.
Nächstes Problem, Blumen. Nordbalkon, da ist wahrscheinlich, es gibt Pflanzen, die nach, auch im Norden wachsen. Hast du zufälligerweise aus dem Stand drauf, was ich mir für Pflanzen in den Blumenkasten packen könnte? Weil mein Balkon ist wirklich trostlos.
Ja, ich habe ja einen Schattengarten auch. Ne? Ich habe zwei Schrebergärten, lustigerweise. Es hat sich ganz komisch ergeben. Es waren zwei Gärten, die keiner wollte, weil die problematisch sind. Wie gesagt, der eine ist ein Schattengarten und der andere war einfach, es war einfach nur eine Wiese, da gab es kein einziges Beeten. Keiner hatte Bock, da was zu machen. So, was bei mir gut im Schattengarten wächst, sind natürlich so Sachen wie Bärlauch. Erstmal schön Anfang des Jahres wird erstmal Bärlauch gefressen, ja. Das kann man richtig gut in Kübeln machen. Kann man super im Balkonkästen schon mal so. Da hast du den Bärlauch, einmal im Jahr poppt er auf, du mäst, erntest ihn ab, freust dich. So, ja. Und dann gibt es natürlich auch so Pflanzen wie Maiglöckchen oder so, wenn du sagst,
ach so.
Ja, die vielleicht nicht unbedingt, die ist auch nicht so toll für Insekten, aber was zum Beispiel richtig geil funktioniert, ist der Waldmeister und der ist auch cool, wenn er blüht, also der sieht erstmal gut aus, finde ich, der wächst auch wie Hölle, du kannst da alles Mögliche zuwachsen lassen und der sieht richtig gut aus und was natürlich auch schön ist und richtig toll für Bienen und so ist, sind Storchschnabel. Kennst du diese Storchschnäbel?
Nee.
Das ist die eigentliche Geranie, weißt du? Die heißt Geranium speck. Also das ist die eigentliche sozusagen Geranie. Und die sehen auch so ein bisschen aus wie Geranien, so ganz entfernt. Sind einfach sehr, die haben so grüne Blätter, die gibt es in ganz verschiedenen Sorten und Blattschmuckfarben und so. Und im Frühjahr blühen die halt entweder rosa oder weiß oder so. Es sieht eigentlich echt schön aus und produzieren auch sehr viel Nektar, was total cool für Bienen und so Zeug ist. Ne? Und die sehen auch schön aus. Also ich finde die auch echt sehr dekorativ. Die brauchen nicht viel Licht. Das ist ganz gut.
Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich vor ein paar Jahren einen Waldmeister gesehen habe, um den gefühlt 100 Hummeln geflogen sind. Ist das, kann das
ja
sein, dass der so nektarreich ist, dass alle kommen?
Ja, die riechen total süß auch.
Ah, okay.
Ja, und die sind halt wirklich, das ist richtig geil für schattige Standorte. Reicht ein Foto und er so, ja, passt. So, prima, Blüte, los geht's. Also das finde ich wirklich total schön. Und da gibt's auch noch so Sachen wie, weiß ich nicht, Märzenbecher, Hasenglöckchen, so die Märzveilchen, sowas. Was ich immer geil finde und was total unterschätzt wird, weil alle denken, es ist Unkraut, ist überhaupt kein Unkraut, ist Efeu, weil die Blüten sind super, super toll für Fluginsekten. Ja, ist richtig geil. Das ist dann zum Teil, und weil der auch so spät noch blüht, ist das zum Teil das letzte Essen, was Insekten finden können. Das heißt, im Herbst bist du damit extrem beliebt und die Früchte sind gut wiederum für Vögel.
Och.
Und es ist auch schön, wenn im Winter hast du dann, ist alles kahl, aber du hast da deinen Efeu und da hängen auch die Früchte noch dran. Das sieht dann auch ganz nett aus, finde ich.
Der Efeu will ranken, ne? Muss ich den hängen lassen oder klettert er selbst?
Das kannst du machen, wie du magst. Also ich würde ein kleines Rankgerüst dem geben und da kann er sich dann ausbreiten. So. Also wenn du faul bist, sag ich mal, dann bieten sich auch so Sachen wie Fahne an. Es gibt richtig krasse Schmuckfahne. In Rot, in Grün, in Blau, in Gold mit weißen Streifen. Guck dich da mal um. Ich benutze die Fahne als Füller. Das heißt, nicht alles ist voll mit, also damals, wo ich so schattiger habe, nicht alles ist voll mit Blühsachen, sondern zwischendrin halt auch Farne, so dass es auch so ein bisschen Masse macht, ehrlich gesagt. Also auch so ein bisschen, wenn du da so ein trauriges Leberblümchen hast, also es sieht ganz schön aus, aber es sieht natürlich für den Menschen jetzt nicht so dolle aus. Aber wenn du halt einen Farn machst und daneben machst, du Vergissmeinnicht, was auch ganz gut im Schatten funktioniert. Gerade alle, eigentlich ist eine sehr gute Regel, wenn du irgendwo eine Blühpflanze siehst und da steht Wald davor, Wald Vergissmeinnicht, Waldstorchschnabel und so, die funktioniert gut im Schatten. Und oft ist es eben bei diesen Pflanzen dann auch so, dass die nicht so super viel Pflege brauchen, weil es halt heimische Pflanzen sind. Die sind ans Klima bei uns angepasst und so. Und die sind oft relativ hart im Nehmen, auch wenn man die mal vergisst oder sowas. Also die samen sich oft selber aus. Gerade so Vergissmeinnicht hatte ich hier in einem Topf. Mittlerweile ist es überall. Ist meine Lieblingsblume. Ich liebe die. Musste ich mich nie drum kümmern. Also habe ich total einmal gepflanzt und vergessen. Ist perfekt so.
Futterstation, Holzbeton, Nisthilfe, Ranggerüst. Wo soll ich denn das alles hinstellen, um Himmels Willen?
Deswegen vertikal. Es gibt ja auch so Blumentöpfe, da kommst du mit deinem Nordbalkon. Hier kommt ein Vorteil. Da ballert natürlich nicht die Sonne drauf. Das heißt, das Zeug trocknet nicht so schnell aus. Und bei so vertikalen Töpfen, das sind ja dann auch relativ kleine Töpfe, da muss man, wenn jetzt hier, ich habe einen Südausrichtung, volle Südausrichtung. Ich müsste ununterbrochen gießen, wenn ich einen kleinen Topf hätte. Ich müsste quasi da ganz Tag dastehen, mir Gießkanne und alle 10 Minuten einmal gießen. Und bei dir natürlich nicht. Das heißt, du könntest dir, es gibt ja auch so Rankhilfen und in diese Rankhilfen kannst du noch Blumentöpfe so einhängen. Es gibt so kleine, entweder Blumentöpfe, wo schon so ein Haken dran ist oder so. Und da kannst du dir verschiedene Sachen reinhängen. Dann sieht auch richtig gut aus.
Beet lese ich gerade hier nebenbei im Internet. Also, wie wusste ich gar nicht, dass sowas auch, das ist ja.
Es sieht auch geil aus, also.
Das sieht wirklich geil aus. Kann ich das ja anstelle der Regale, die da an der Wand hängen, an die Wand knuppern.
Genau. Noch Nistkasten dazwischen, dann.
Aber ist das, wenn der Nistkasten würde dann ja praktisch zurückgesetzt stehen oder hängen. Ist das sinnvoll oder ist es sinnvoller, dass ich den mit irgendwie dem Einflug, wie heißt denn das, das Loch, mit dem Loch nach außen so Richtung Straße hänge, dass der möglichst dicht an der Fassade hängt sozusagen?
Ja, also bei mir war das so, dass ich beide Varianten hatte. Ich habe auch so einen zurückgesetzten Balkon gehabt, dieser, wo ich in Hamburg vorher gewohnt habe, der war auch so zurückgesetzt. Und das ist auch ein Vorteil, gerade was so Wind angeht. Ja, gerade die Nordseite, je nachdem, wie es noch so genau ausgerichtet ist, kann es auch mal windig werden. Und da ist eigentlich schon gut, dass das hinten ist, nur eben das Einflugloch dann schon zur Straße hin, damit die das auch sehen. Also die suchen ja nach diesen Löchern einfach und gucken, wo sie nisten können, ne? Und da denke ich, ist schon gut, dass das so ein bisschen geschützter ist dadurch dann auch, aber halt relativ weit oben, so dass es nicht so auf Augenhöhe ist, sondern so hoch wie möglich einfach und dann zur Straße ausgerichtet und gucken.
Jasmin Schreiber, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ist nicht tot.